nur noch 3 Notfallpatienten pro Tag. Deshalb schließt das Krankenhaus Bad Aurelsen zum 31. März die Notaufnahme und die Intensivstation. Wie sicher ist die Notfallversorgung auf dem Land dann noch? Das klären wir in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 34 vom 24.01.2026. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Die weiteren Themen dieser Folge: Bad Wildungen will bis 2035 vom Kurort zum Healthy Aging Zentrum werden. Wirtschaftsminister Mansouri besucht Conti in Korbach. Die Krankenhäuser in Korbach und Frankenberg haben einen gemeinsamen Namen. Müllabfuhr Chaos in Bad Wildungen und Waldeck. Das Wedinger Lagunenbad kommt gut an. Die Bundeswehr feiert ihren Neujahrsempfang erstmals öffentlich und ein 16-Jähriger aus Volkmarsen hat eine Notfall-App entwickelt. Und die gute Nachricht am Schluss: An der Eder wurden 22 Eishügel gesichtet, Rekord im 30. Jahr der Wintervogelzählung. Und ja, Hörerfeedback gibt's auch noch. Los geht's. Stell dir vor, du hast einen medizinischen Notfall, Brustschmerzen, starke Atemnot oder einen Unfall. Dann weißt du, ab in die nächste Notaufnahme. Aber was, wenn diese Notaufnahme plötzlich nicht mehr da ist? Genau vor dieser Situation stehen die Menschen in Bad Aurelsen und Umgebung. Zum 31. März 2026 wird die zentrale Notaufnahme des Krankenhauses Bad Aurelsen geschlossen. Und gleichzeitig endet auch die Intensivversorgung an der Großen Allee. Das klingt irgendwie ein bisschen beunruhigend, oder? Schließlich ist das Krankenhaus für viele ein Sicherheitsnetz, das immer da sein soll. Doch hinter dieser Entscheidung steckt mehr als nur noch Sparpolitik und Kliniksterben. Es geht auch um einen grundlegenden Umbau unserer Krankenhauslandschaft, um Spezialisierung und um die Frage, wie wollen wir in Zukunft medizinisch versorgt werden. Wir haben darüber in diesem Podcast schon gesprochen. In den nächsten Minuten nehme ich dich mit auf die Reise durch ein Thema, das uns alle angeht. Wir schauen uns an, was die Schließung der Notaufnahme konkret für Bad Aurelsen und den Landkreis bedeutet. Wir werfen einen Blick auf die große Krankenhausreform, erneut, die gerade läuft, und wir sprechen über ein Fachgebiet, das immer wichtiger wird, die Geriatrie. Davon hast du vielleicht auch schon mal gehört, die Altersmedizin. Denn genau darauf setzt Bad Aurelsen künftig. Also, lass uns anfangen. Was passiert da eigentlich gerade an der Großen Allee? Die lokale Dimension. Also die Fakten. Die Gesundheit Nordhessen, kurz GNH, die das Krankenhaus Bad Aurelsen betreibt, hat in Abstimmung mit dem Land Hessen beschlossen, zum Ende des ersten Quartals 2026 die Notaufnahme und die Intensivstation zu schließen. Das bedeutet, wer künftig einen Notfall hat, wird nicht mehr nach Bad Aurelsen gebracht. Die rettungsdienstlichen Anfahrten werden eingestellt. Dr. Michael Knapp, der Vorstandsvorsitzende der GNH, der sagt ganz offen, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Aber es gab der Darstellung zufolge zwei Hauptgründe. Erstens, die Anzahl der Notfallpatienten ist in Bad Aurelsen zurückgegangen. Und zweitens, es fehlt Personal. Fachkräfte, Intensiv- und Notfallmedizin sind Mangelware. Und das nicht nur in Bad Aurelsen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wohin gehe ich dann im Notfall? Keine Sorge, die Notfallversorgung im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die bleibt schon bestehen. Der Rettungsdienst funktioniert weiterhin. Die zentrale Leitstelle in Korbach koordiniert weiterhin die Einsätze. Im Landkreis gibt es mehrere Rettungswachen. Und der Rettungsdienst muss laut Gesetz in mindestens 95% der Fälle den Notfallort innerhalb von 15 Minuten erreichen. Das gilt auch für ländlich strukturierte Gebiete wie unseres. Waldeck-Frankenberg ist ja der flächenmäßig größte Landkreis. Da sind gute Strukturen wichtig und die gibt es so in der Richtung. Das System der mobilen Retter etwa, bei dem medizinisch qualifizierte Ersthelfer über ihr Smartphone parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden können. Gerade bei Herz-Kreislauf-Stillständen zählt da jede Sekunde. Und wichtig zu verstehen ist auch, eine Notaufnahme im Krankenhaus ist nur ein Teil der Notfallversorgung. Es gibt drei Säulen. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116117, ja, das ist eine Telefonnummer, den Rettungsdienst unter der 112 und die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Wenn die Notaufnahme in Bad Aarons schließt, bleiben die anderen beiden Säulen erhalten. Für echte Notfälle gibt es weiterhin dann Krankenhäuser in der Region, zum Beispiel in Korbach oder in Frankenberg. Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Die GNH verspricht, dass alle betroffenen Beschäftigten der Notaufnahme und der Intensivstation anderweitige Beschäftigungsangebote erhalten, entweder im Haus selbst oder in anderen Einrichtungen der Gesundheit Nordhessen. Geschäftsführer Nikolai Dippel sagt, ich zitiere, wir würden es sehr begrüßen, wenn sich die Mehrheit der Kollegen entscheidet, in andere Bereiche des Hauses zu wechseln, denn in Bad Aarons soll nicht weniger, sondern eben anders gearbeitet werden. Der größere Kontext. Um zu verstehen, warum Bad Aarons in diesen Weg geht, müssen wir einen Schritt zurücktreten und aufs große Ganze mal kurz schauen. Deutschland erlebt gerade die größte Krankenhausreform seit Jahrzehnten. Das, und jetzt festhalten, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, ein Wort, das man kaum aussprechen kann, aber mir ist es ja gelungen einigermaßen, ist Ende 2024 in Kraft getreten und es wird gerade nochmal nachgebessert. Worum geht's? Um drei Dinge. Mehr Qualität, mehr Spezialisierung, mehr Effizienz. Der Gedanke dahinter ist eigentlich einfach. Nicht jedes Krankenhaus muss alles können. Stattdessen sollen sich Kliniken auf bestimmte Bereiche spezialisieren. Komplexe Eingriffe sollen dort gemacht werden, wo man viel Erfahrung damit hat und die richtige Ausstattung. Grundversorgung soll dort bleiben, wo sie nah bei den Menschen ist. Warum ist das nötig? Das bisherige System funktioniert über Fallpauschalen. Das bedeutet, je mehr Patienten ein Krankenhaus behandelt, desto mehr Geld bekommt es. Klingt erstmal logisch, hat aber Probleme geschaffen, weil viele Krankenhäuser arbeiten gar nicht kostendeckend. Gleichzeitig führt der Wettbewerb um Patienten nicht automatisch zu besserer Qualität. Die Reform führt jetzt Leistungsgruppen ein, 61 verschiedene Bereiche, für die Krankenhäuser bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssen. Zum Beispiel eine Mindestanzahl an Fachärzten oder bestimmte technische Ausstattung. Nur wer diese Kriterien erfüllt, darf die entsprechenden Behandlungen durchführen und abrechnen. Ab 2028 soll es außerdem eine neue Finanzierung geben. 60% der Betriebskosten werden vorab als Pauschale gezahlt, unabhängig von der Zahl der Behandlungen. Das Ziel dahinter ist, Kliniken sollen nicht mehr um jeden Patienten kämpfen müssen, sondern sich auf das konzentrieren, was sie gut können. Okay, die Qualität der Behandlung soll steigen. Und gleichzeitig soll vermieden werden, dass Krankenhäuser pleite gehen oder schließen müssen, ist bei uns ein Thema. Natürlich gibt es auch Kritik an der Reform. Manche befürchten, dass die Versorgung auf dem Land leiden könnte. Deshalb gibt es Ausnahmeregelungen für ländliche Regionen wie unsere. Die Bundesländer bekommen mehr Flexibilität bei der Planung. Ein Transformationsfonds mit 50 Milliarden Euro soll den Umbau zudem unterstützen. Für Bad Aarons in dem Fall bedeutet die Reform, das Krankenhaus positioniert sich klar als Spezialist für innere Medizin und Geriatrie. Es folgt also den Vorgaben der Reform und spezialisiert sich. Das ist strategisch irgendwie klug, denn hier liegt ja auch die Zukunft. So denkt man. Die Zukunftsperspektive. Gehen wir mal genauer drauf ein. Die Medizin für die alternde Gesellschaft. Wir kommen zum Kern dessen, was in Aarons passiert. Das Krankenhaus wird zum Fachkrankenhaus für Geriatrie. Altersmedizin. Für manche klingt das vielleicht nach einem Rückzug, nach Verkleinerung, aber eigentlich ist es das Gegenteil. Es ist ein Schritt nach vorn in eine wachsende Zukunft. Pass auf, die Zahlen. In Hessen ist der Anteil der über 65-Jährigen zwischen 2000 und 2024 von 17% auf 22% gestiegen. Im Jahr 2050 könnte fast jeder Dritte in Hessen 65 Jahre oder älter sein. 33%. Deutschlandweit sind heute schon 14 Millionen Menschen über 70. Bis 2030 werden es dann eher 17 Millionen sein. Was bedeutet das, die ganzen Zahlen, fürs Gesundheitssystem? Ältere Menschen haben oft nicht nur eine Erkrankung, sondern mehrere gleichzeitig. Sie brauchen eine andere Art von Medizin. Nicht nur die schnelle Behandlung einer akuten Erkrankung, sondern eine umfassende Betreuung, die auch die Selbstständigkeit im Alltag im Blick hat. Genau das ist Geriatrie. Dr. Jürgen Sasse ist der Chefarzt der Altersmedizin in der GNH. Der erklärt das Konzept in Bad Aarons so. Wir schaffen die besten Voraussetzungen für eine geriatrische Versorgung. Aktuell gibt es 60 Betten. Bis 2026 sollen es 80 oder sogar 100 werden. Das Besondere an Bad Aarolsen, es gibt nicht nur allgemeine Geriatrie und Alterstraumatologie, also die Behandlung von Knochenbrüchen und Verletzungen bei älteren Menschen. Das Krankenhaus hat auch eine Neurogeriatrie aufgebaut. Das ist die Spezialisierung auf neurologische Erkrankungen im Alter. Parkinson, Demenz, Schlaganfälle. Dr. Katharina Gabriel, das ist die Chefärztin der Neurogeriatrie, die beschreibt das Ziel so: Es sei das Ziel, dass die Patienten die größtmögliche Selbstständigkeit für ihren Alltag zurückerlangen. Es geht also nicht nur um die medizinische Behandlung, sondern um Rehabilitation, um Therapie, um die Frage, wie kann ich nach einer Erkrankung wieder möglichst selbstständig leben. Okay. 1992 gab es hier das erste Geriatriekonzept eines Bundeslandes. 2024 wurde ein neues, modernes Konzept beschlossen, das einheitliche Standards definiert und die sektorenübergreifende Versorgung stärkt, so heißt es. Also die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus, Hausärzten, Pflegediensten und den anderen Beteiligten. Die Investition in Geriatrie ist also keine Notlösung, sie ist eher eine strategische Antwort auf eine demografische Realität. Die Menschen werden älter. Und sie haben das Recht auf eine gute medizinische Versorgung, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Kommen wir neben der Strategie mal zu den Herausforderungen. Die gibt es nämlich natürlich auch. Und die größte ist der Fachkräftemangel. Der ist real, der ist sogar sehr real. Studien zeigen, bis 2035 könnten in Deutschland im Bereich der stationären Versorgung bis zu 307.000 Pflegekräfte fehlen. Im gesamten Pflegebereich können es fast 500.000 sein, eine halbe Million. Der Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen wird sich dramatisch verschärfen. Also schon heute können nur noch 93% der offenen Stellen besetzt werden, bis 2035. Und jetzt festhalten, könnte der Engpass bei 35% liegen. Besonders betroffen sind die Intensiv- und die Notfallmedizin. In den Notaufnahmen fehlen vor allem qualifizierte Pflegekräfte und Ärzte mit entsprechender Zusatzweiterbildung. Eine Umfrage von 2023 zeigt, in der Hälfte der Notaufnahmen gibt es keine durchgehende Präsenz von Notfallmedizinern. Der Anteil qualifizierter Pflegekräfte liegt oft unter 30%. Warum ist das so? Die Gründe sind vielfältig, sagt man. Die Babyboomer-Generation geht in Rente. Pro Jahr verliert das Gesundheitssystem rund 500.000 Arbeitnehmer, die in Rente gehen. Gleichzeitig kommen zu wenige Jüngere nach. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind oft belastend, körperlich und psychisch, und viele ausgebildete Pflegekräfte verlassen den Beruf auch wieder. Für kleinere Krankenhäuser wie in Bad Arolsen ist das besonders schwierig. Fachpersonal für Intensiv- und Notfallmedizin finden? Heikel. Eine Intensivstation und eine Notaufnahme zu betreiben erfordert aber hochqualifiziertes Personal rund um die Uhr. Wenn die Patientenzahlen sinken, dann wird es wirtschaftlich halt schwierig, diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Das ist jetzt genau der Grund, den Dr. Knapp anführt. Der Mangel an Fachpersonal und die sinkende Zahl der Notfallpatienten machen den Weiterbetrieb in Bad Arolsen nicht mehr sinnvoll, sagt er. Stattdessen konzentriert man die Ressourcen auf einen Bereich, wo sie dringend gebraucht werden, die Geriatrie, und wo man ordentlich Geld verdienen kann. Aber was bedeutet das für die Notfallversorgung im ländlichen Raum generell? Das ist nämlich eine berechtigte Sorge. Waldeck-Frankenberg ist eben flächenmäßig der größte Landkreis. Die Entfernungen sind groß. Wenn ein Krankenhaus die Notaufnahme schließt, müssen die Rettungswagen ja weiter fahren. Und hier kommt wieder die Reform ins Spiel. Sie will genau diesen Konflikt lösen. Durch Spezialisierung und Konzentration sollen dort, wo komplexe Behandlungen nötig sind, hochwertige Versorgungsstrukturen entstehen. Gleichzeitig soll die Grundversorgung auch im ländlichen Raum erhalten bleiben. Die Länder haben dabei viel Spielraum für Ausnahmen und Sonderregelungen. Für Waldeck-Frankenberg bedeutet das, die Notfallversorgung wird anders organisiert, aber sie bleibt halt bestehen. Der Rettungsdienst funktioniert, die Leitstelle koordiniert und es gibt andere Krankenhäuser in erreichbarer Nähe. Parallel dazu baut Bad Arolsen seine Stärke in der Geriatrie aus, ein Bereich, in dem die Region Kapazitäten braucht. Schwierig, aber notwendig, so lautet vielleicht das Fazit. Die Schließung der Notaufnahme in Bad Arolsen und der Intensivstation ist natürlich ein Einschnitt für die Menschen in der Region, für die Mitarbeiter, für das Krankenhaus selbst. Aber sie ist auch Teil eines größeren Wandels, der unser Gesundheitssystem grundlegend verändert. Die Krankenhausreform will weg von der Logik viel hilft viel hin zu gut hilft gut. Spezialisierung statt Breitbandversorgung, Qualität statt Quantität. Das klingt theoretisch alles gut, aber in der Praxis bedeutet es eben Veränderung, und Veränderung ist immer schwierig. Das wissen wir. Für Bad Arolsen heißt das, der Fokus liegt künftig auf der Geriatrie, auf einer Medizin, die gebraucht wird, weil unsere Gesellschaft älter wird. Mit 100 Betten für Altersmedizin moderner Ausstattung und einem spezialisierten Team entsteht da ein Kompetenzzentrum, das weit über die Region hinaus wirken könnte. Die Notfallversorgung im Landkreis wird halt anders organisiert. Das ist eine Herausforderung, aber es ist keine Katastrophe. Der Rettungsdienst funktioniert und andere Krankenhäuser sind ja erreichbar und die Strukturen werden jetzt nur angepasst. Die Strecken bleiben. Was wir aus Bad Aurelsen lernen können, gilt für viele Regionen in Deutschland. Das Gesundheitssystem muss sich anpassen. An den demografischen Wandel, an den Fachkräftemangel, an veränderte Bedürfnisse. Das bedeutet manchmal schwierige Entscheidungen. Aber es bedeutet nicht das Ende der Versorgung, sondern, naja, eine Weiterentwicklung. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Krankenhausreform auch hält, was sie verspricht. Ob die Balance zwischen Spezialisierung und flächendeckender Versorgung gelingt. Ob die ländlichen Regionen dabei nicht abgehängt werden. Das sind Fragen, auf die wir jetzt hier noch keine abschließenden Antworten haben. Was man sagen kann, der Status quo war zumindest keine Option mehr. Zu viele Krankenhäuser arbeiten defizitär, zu viele Mitarbeiter sind überlastet, zu viele Strukturen sind nicht mehr zeitgemäß. Der Versuch, das System zu reformieren, ist also notwendig. Ob er erfolgreich sein wird, hängt davon ab, wie er umgesetzt wird und davon, ob genug Geld und Personal da sind, um die Versorgung in der Übergangszeit sicherzustellen. Für Bad Aurelsen bedeutet die Ausrichtung auch irgendwie eine Chance. Die Chance, in einem wachsenden Bereich Exzellenz zu entwickeln. Die Chance, für ältere Menschen ein Ort zu sein, an dem sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Und vielleicht auch die Chance zu zeigen, dass Spezialisierung im ländlichen Raum funktionieren kann. Und jetzt bist du dran. Was denkst du zur Schließung der Notaufnahme in Bad Aurelsen? Siehst du das als Chance oder als Verlust für die Region? Hast du vielleicht selbst Erfahrungen mit dem Krankenhaus gemacht oder arbeitest im Gesundheitswesen? Dann diskutiere mit mir und uns auf den Social-Media-Kanälen oder schreib mir eine E-Mail. Wir sind gespannt auf die Meinungen und Geschichten und wenn ihr mehr über die Krankenhausreform oder die Entwicklung über den Aurelsen wissen wollt, findet ihr auf wlz-online.de weitere Informationen und Updates. Und die E-Mail-Adresse lautet lokalrunde@wlz-online.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und wir gehen zum Blick in die Woche. Was war los? Was hat Waldeck bewegt in den vergangenen 7 Tagen? Und da muss man sagen, das Stadtmarketing in Wilbad Wildung bis 2035 grundlegend verändert. Das hat schon ganz gut eingeschlagen. Geschäftsführer Dennis Kutschke stellte in der Wanne-Herle jetzt die neue Strategie vor. Weg vom klassischen Kurort hin zu einem modernen Tourismuszentrum für gesundes Älterwerden. Der Schwerpunkt soll auf Healthy Aging liegen. Reha-Gäste sollen später als private Urlauber zurückkommen und Kutschke provozierte dabei bewusst und sagte, die Stadt organisiere irgendwie zu viele Feste. Das Kurorchester wurde umstrukturiert. 5 Musiker sind jetzt fest angestellt und spielen künftig auch in Kliniken. Mobile Touristinfos in den Kliniken werden getestet, die Info in Reinhardshausen bleibt mangels Nachfrage geschlossen. Kutschke kritisiert, dass die Stadt ihre Stärken wie Geschichte, Märchen und Heilquellen zu wenig sichtbar mache. Die Botschaft lautet, Bad Wildung habe viel zu bieten, kommuniziere es aber schlecht. Auffällig sei, dass Auswärtige die Stadt oft positiver wahrnehmen als Einheimische. Naja, das ist, glaube ich, häufiger so. Die Bürger selbst sollen jetzt zu Markenbotschaftern ihrer Heimatstadt werden. Und ob das klappt, da bin ich mal sehr gespannt. Der Blick geht nach Korbach, da war nämlich Hessens Wirtschaftsminister KW Mansouri, der hat sich im Kontiwerk über die Lage des größten Arbeitgebers der Region informiert. Der Betriebsrat hatte ihn eingeladen. 3300 Menschen arbeiten bei Conti, ContiTech und OSL. In Hannover ist geplant, die 3 Betriebsbereiche Reifen, Schlauch und Automotive zu trennen. Der Betriebsrat warnt vor wegfallenden Synergien und fordert eine Jobgarantie. Werksleiter Klaus Ohlwein sieht den Standort gut aufgestellt. Effizienz und Qualität seien in Korbach zuletzt gestiegen, alte Maschinen wurden entfernt. Premiumreifen kommen ausschließlich aus Korbach, so der Leiter. Der Minister machte keine konkreten Zusagen, versprach aber Gesprächsbereitschaft. Das Land könne durch Förderung bei Investitionen zum Beispiel helfen. Der Verkauf von OSL an den amerikanischen Investor Regent, der steht übrigens kurz bevor. Der Betriebsrat befürchtet Entlassungen durch Profitausrichtung. In einem Brief fordert er verbindliche Zusagen. Zukunftstarifvertrag, langfristige Standortsicherung und Investitionen in zukunftsfähige Produktion. Der Transformationsprozess müsse auch Interessen der Beschäftigten berücksichtigen. Musik. Wir bleiben mit dem Blick in Korbach, gehen gleichzeitig nach Frankenberg und nehmen das Thema vom Thema im Fokus wieder auf. Krankenhäuser. Die Krankenhäuser in Korbach und Frankenberg, die haben nach ihrer Fusion einen gemeinsamen Namen bekommen. Klinikum Waldeck-Frankenberg, kurz KWF. Die Mitarbeiter durften in einem Online-Voting abstimmen. Mit 78% fiel das Ergebnis eindeutig aus. Der Name soll Vertrauen schaffen und regionale Identität vermitteln, so heißt es. Er wurde von einem Projektteam entwickelt, das Zielgruppen analysierte und Wettbewerber betrachtete. Klinikum Waldeck-Frankenberg. Die rechtliche Fusion erfolgt zur Mitte des Jahres, rückwirkend zum 1. Januar 2026. In den kommenden Monaten verschmelzen die beiden Häuser auch auf Arbeitsebene. Expertenteams aus Medizin, Pflege und Verwaltung haben bereits mit dem fachlichen Austausch begonnen. Sie erarbeiten die Voraussetzungen für eine standortübergreifende Zusammenarbeit. Landrat Jürgen van der Horst als künftiger Aufsichtsratsvorsitzender, der betont, das Klinikum werde für verlässliche und regionale Gesundheitsversorgung stehen. Bürgermeister Stefan Kiewig aus Korbach freut sich über die breite Akzeptanz des Namens. Dieser bringe den Anspruch einer modernen und patientenzentrierten medizinischen Versorgung zum Ausdruck. Und auch die vierte Nachricht kommt aus zwei Orten gleichzeitig, aus Bad Wildungen und Waldeck. In Bad Wildungen und Waldeck sorgt die Entsorgungsfirma Fair-Knettenbrech für Ärger. In Bad Wildungen fallen drei Touren für die gelbe Tonne im Januar komplett aus. Die Touren 1, 2 und 5 betreffen etwa die Hälfte aller Haushalte in der Kernstadt, sowie die Stadtteile Albertshausen, Frebershausen, Hüdingen, Reinhardshausen und Reitzenhagen. Die vollen Tonnen müssen auf die Grundstücke zurückgeholt werden. Erst zwischen 4. und 6. Februar erfolgt die nächste Leerung. Die Stadt gibt gelbe Säcker als Notlösung aus. In Waldeck kamen Meldungen über ausgefallene Abfuhren aus Deringhausen, Freienhagen und Teilen von Waldeck hinzu. Auch eine Biomülltour fiel aus. Die Firma Fair-Knettenbrech begründet die Ausfälle mit der Witterung und höherer Gewalt. Die Sicherheit der Mitarbeiter stehe an erster Stelle. Die Stadt Waldeck fordert konsequent die vertraglich vereinbarten Leistungen ein. Bürgermeister Havel betont, Rückmeldungen aus der Bürgerschaft seien wichtig. Sie helfen nämlich, Abläufe zu überprüfen. Und Bürger können zum Beispiel Probleme melden per E-Mail an abfallen@waldeck.de. Eine sehr schön einfache E-Mail-Adresse. Zur Tourismus-Hochburg nach Willingen geht's. Das neue Lagunenbad zieht nach einem Monat eine erste Bilanz. In der Spitze kamen 1600 Gäste am Tag, am schwächsten Punkt 500. Tourismusmanager und Badleiter Norbert Lopatta, der zeigt sich zufrieden. Die Ferien waren gut gebucht, auch der Schnee lockte Besucher an und viele nutzen die Zeit, um das Bad nach langer Bauzeit endlich wieder zu erleben. Nicht alles lief rund. Kurz vor der Eröffnung gab es einen Defekt am Schwallwasserbehälter für die Rutschen. Ein neuer Behälter ist inzwischen installiert. Spätestens Anfang Februar sollen die Rutschen wieder öffnen. Die Wassertemperatur wurde nach Gästekritik von unter 32 auf über 32 Grad erhöht. Auch die Raumtemperatur stieg. Die Beschilderung wird überarbeitet, weil Gästen die Orientierung schwer fiel. Der Sonnenbereich soll mehr Ruhe ausstrahlen. Ein überarbeitetes Konzept ist in Arbeit. Durchweg positiv fiel die Resonanz auf das freundliche Team aus. Ist doch auch schön. Besonders gut kamen der Solebereich, das Gradierwerk und der Snowroom an. Geplant sind jetzt noch Kursangebote wie Babyschwimmen und Aquafitness. Ein Blick über den Tellerrand, zumindest des Waldecker Landes. Wir gucken nach Frankenberg. Die Bundeswehr hat ihr neues Empfang dort erstmals öffentlich auf dem Obermarkt gefeiert. Das Bataillon für elektronische Kampfführung 932 präsentierte Fahrzeuge, das Heeresmusikkorps Kassel spielte. Rund 700 Soldaten und Zivilbeschäftigte arbeiten in der Burgwaldkaserne. Kommandeur Moritz Kaselow kündigte umfangreiche Investitionen in Technik und Gebäude an. Ein Auftrag im Baltikum steht zudem noch bevor. In der Rathausschirn sprachen Bürgermeisterin Barbara Eckes und der ehemalige Staatssekretär Peter Tauber als Gastredner. Eckes betonte das gute Verhältnis zwischen Stadt und Kaserne. Die Soldaten stünden in der Mitte der Gesellschaft. Die Stadt Frankenberg stehe zur Burgwaldkaserne und ihren Soldaten. Tauber warnte, Frieden sei nicht nur Aufgabe von Experten, sondern von allen. Das Motto für 2026 könne sein, nach dem Verbindenden zu suchen, statt nach dem Trennenden. Der Neujahrsempfang zeige, wie Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche zusammenkommen. Es gebe viel Anlass zur Zuversicht. Das Heeresmusikkorps eröffnete mit dem Marsch Viribus Unitis, was mit vereinten Kräften bedeutet. Und der letzte Blick im Blick in die Woche geht nach Volkmarsen von Frankenberg in den Norden. Der 16-jährige Arthur Gros hat eine Notfall-App entwickelt. Die App mit dem Namen KAI Companion soll in erster Linie Senioren in medizinischen Notsituationen helfen, aber auch Frauen, die sich bedroht fühlen oder Kindern, die sich verlaufen haben. Zwei Codeworte genügen und die App startet einen Anruf an eine zuvor festgelegte vertraute Person. Gleichzeitig wird eine SMS mit den aktuellen Standortdaten versandt. Auf die Idee kam Arthur, als ein Freund erzähle, dass dessen Großmutter gestürzt war und keine Hilfe rufen konnte. Sein Bruder Ilja, ein gelernter Informatiker, programmierte die App. Sie steht im App Store und im Google Play Store übrigens für 30 Euro zum Download bereit und im Dezember war die App kurzzeitig auf Platz 5 der Medizin-Apps im Apple Store gelistet. Arthur bereitet sich aktuell auf die Präsentationsprüfung im Rahmen seiner Abschlussprüfung an der Kugelsburg-Schule vor. Mit dem Realschulabschluss in der Tasche will er dann das Hüffert-Gymnasium in Warburg besuchen. Viel Erfolg! Und das war's mit dem Blick zurück in die Woche und wir haben Hörerfeedback. Das freut mich ja immer ganz besonders, muss ich sagen. Und es zielt darauf, dass wir ja in Folge 32 und 33 wegen der Weihnachtsferien eine kleine Sonderfolgen-Doppelfolge hatten sozusagen. Da ging's um die Bande von Waldeck und Pyrmont, wie die so entstanden sind und wie sie sich wieder gelöst haben. Ich fand wirklich ein spannender Blick mal in die Geschichte und der zeigte, wie sich alles so entwickelt und was man für normal hält und was dann irgendwann wieder vorbei ist. Jetzt schreibt mir unser lieber Hörer Eberhard Michael Iber. Durch Zufall habe ich Ihre beiden Podcasts über Waldeck-Pyrmont entdeckt und war sehr angetan, wie umfassend und klar Sie diese aufbereitet haben. Gott, zu viel der Ehre. Das steht da nicht, habe ich jetzt gesagt. Ihre historischen Kenntnisse, nicht nur über die historischen Zusammenhänge zwischen Waldeck und Pyrmont, fühlt man, wenn man Ihrer angenehmen Stimme zuhört. Apropos, durch meine Autorentätigkeit war ich öfters in der Gegend von Bad Pyrmont, Lückte und Schieder-Schwalenberg. Ja, das freut mich, dass du erstens da warst. Zweitens gefällt es mir natürlich, dass es dir gefällt, was ich hier so erzähle. Und die historischen Kenntnisse, gut, also ich will das ja ehrlich zugeben, die Texte sind nicht von mir. Wir beziehen uns da immer auf die Main-Waldeck-Beilage. Das ist ja was, was das Historische abbildet und alle zwei Wochen in der WLZ erscheint. Und da sind manchmal so spannende Sachen dabei, das fasse ich mir dann zusammen und bearbeite das natürlich ein bisschen. Aber die eigentliche Arbeit machen da die Autoren. Deswegen gibt die Props an dieser Stelle an diese beiden. Okay, gut. Danke für die Rückmeldung und weiterhin gutes Zuhören. Und die Folgen kamen sehr gut an, kann ich sagen. Ich bin absolut zufrieden und wir haben ganz tolle Abrufzahlen gehabt, was ja auch mal schön ist. Deswegen wird es da auch demnächst wieder was geben. Seid gespannt. Und in Osterferien, sag ich mal. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Die kommt diesmal aus der Eder-Region. Bei der Wintervogelzählung gab es jetzt ein Rekordergebnis. Ornithologen haben zwischen Bettelhausen und Herzhausen 22 Eisvögel gesichtet. 13 davon in den drei Zählabschnitten zwischen Rönnau und Viermünden. Das ist das beste Ergebnis im 30. Jahr der Wintervogelzählung. Die Eisvögel profitieren von milden Wintern und verbesserten Brutbedingungen. Viele Renaturierungsmaßnahmen an der Eder sowie an Nempho und Nuna haben die Wasserqualität nämlich auch verbessert. Von dieser besseren Wasserqualität profitieren aber auch andere Arten. Die Wasseramsel war 43 Mal vertreten und ließ mitten im Winter ihren Gesang erklingen. Irre. Insgesamt wurden 1471 Vögel aus 63 Arten gezählt. Sehr zahlreich vertreten waren Kohl- und Blaumeisen. Häufigste Vogelart ist die Stockente übrigens mit 952 Exemplaren. Die Renaturierung zeigt also konkrete Erfolge. Die zweite Zählung findet am 1. Februar statt. Und rund 50 Vogelkünder laufen dann in kleinen Gruppen festgelegte Ederabschnitte ab. Interessierte Vogelfreunde können sich über die Nachbargruppen Harzfeld, Battenberg, Frankenberg und Vöhl noch anschließen. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge, welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln. Erzähl es mir. Und dann sprechen wir miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du doch auch in den Shownotes, ganz unten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.